Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Susanne Durweg. Guten Abend. Die Sorge um unsere Demokratie, die war ja auch gerade schon Thema in der Streitkultur und die findet sich naturgemäß auch in der Kultur wieder. Unter anderem im Stück Ein Volksbürger, das gestern Premiere hatte, wie auch bei der Diskussionsrunde Freiheit der Kunst sowie auf dem diesjährigen Filmfestival in San Sebastian. Siegfried Unselt, der leitete mit dem Surkamp Verlag ein Haus, an dem auch viel über demokratische Prozesse debattiert wurde. Der Verleger wäre heute 100 Jahre alt geworden und der verstorbene Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki, der sagte eins über Unselt.
Er ist ein Mann der Literatur, ein leidenschaftlicher Literaturfreund und er ist gleichzeitig ein vorzüglicher Kaufmann. Geschäftsmann, das ist unerhört wichtig. Ich verachte die Verleger, die keine guten Geschäftsleute sind, die machen immer Pleite unentwegt.
Ja, und mehr über Siegfried Unselt im Laufe dieser Sendung. Was passiert, wenn ein Spitzenkandidat einer populistischen Partei rasant aufsteigt und plötzlich Ministerpräsident wird? Dieses Szenario spielt das Stück Ein Volksbürger durch. Die tumultartigen Szenen im Thüringer Landtag, die geben einen kleinen Vorgeschmack darauf. Der Volksbürger, der wurde aber nicht in einem Landtag, sondern im Haus der Bundespressekonferenz aufgeführt. Anlass ist dessen 75-jähriges Jubiläum. Die Hauptrolle spielt der Film- und Theaterstar Fabian Hinrichs. Und für uns war Barbara Behrendt dort.
Die ersten Hochrechnungen leuchten auf. Linke, BSW und Grüne fliegen aus dem Landtag. Die SPD liegt im einstelligen Bereich und die CDU kommt auf knapp 20%. Klarer Wahlsieger ist mit satten 44% die DA. DA, das steht für Demokratische Allianz, aber auch für den Namen ihres Gründers, Dominik Arndt. Der kommt noch am Abend seines Wahlsiegs überraschend nach Berlin, um sich den Fragen der JournalistInnen zu stellen, die er bislang gemieden hat. Auf den Stufen des Hauses der Bundespressekonferenz führt der Journalist Theo Koll das erste Interview mit dem neuen Ministerpräsidenten. Der echte Theo Koll versteht sich. Auch das flimmert nun über den Bildschirm im Pressekonferenzraum.
Jetzt kommen Sie am Wahlabend selbst hier schon nach Berlin in die Bundespressekonferenz. Ist das ein Haltungswechsel, ein Rollenwechsel?
Herr Koll, richtig? Ja, nehmen Sie es nicht persönlich. Ich kann auch nach diesem Wahlergebnis heute Abend nur ganz schwer verstehen, dass man mir immer noch unterstellt, ich würde nur spielen. Herr Koll, die Menschen in meinem Land sind keine Idioten.
Und dann betritt er den Raum. Dominik Arndt alias Fabian Hinrichs. Federnder Gang, smarter Anzug, abgeklärt charmantes Lächeln. Statt Fragen zu beantworten, reißt er lieber sein Parteiprogramm ab.
Wir sind sozial. Wir sind demokratisch, wir sind alternativ, wir sind liberal, wir sind auch national. Aber das hat nichts mit Recht zu tun, sondern einfach mit der Mitte, mit einer Leidenschaft für unser Land.
Das Publikum sitzt, wo sonst die Presse platziert ist. Dazwischen vier SchauspielerInnen in der Rolle von JournalistInnen, die nun im Schnelldurchlauf eines Jahres und einer Reihe von Pressekonferenzen unbequeme Fragen stellen. Denn wo die Demokratische Allianz Geld für Digitalisierung, Infrastruktur und Bildung ausgeben möchte, da muss auch gespart werden.
Kann es sein, dass sich Ihre Sparmaßnahmen bereits jetzt auf den Vollzug des Ausländerrechts erstrecken?
Der Freistaat verweigert Aufenthaltstitel, sodass Geflüchtete ohne Grundsicherung auf der Straße sitzen.
Wer bei uns im Freistaat einen Gottesstaat ausruft oder widerlichste antisemitische Aktionen fährt, der wird bei uns mit aller Härte bestraft und auch zurückgeführt.
So der Seitenhieb auf die AfD und die Remigrationsdebatte, den Maximilian Steinweiß hier eingefügt hat. Er ist nicht nur Autor des Theaterstücks, sondern auch Chefredakteur des Verfassungsblock, auf dem er die Querelen im Thüringer Landtag lange vorausgesehen hat. Im Stück spielt er nun durch, was passiert, wenn die Exekutive die Judikative nicht anerkennt. Die DA-Partei verweigert der Bundesregierung Zugang zu den Akten. Bis die Bundesregierung vor dem Verfassungsgericht zwar Recht bekommt, dieses Recht nun aber mit der Bundespolizei durchsetzen muss, was nicht für gute Schlagzeilen sorgt.
Vor ein paar Wochen haben Sie uns hier noch erzählen wollen, alles total in Ordnung. Von wegen Putschversuch, von wegen Reichskommissar. Und jetzt kommen Sie mit Bundeszwang.
Wer die dreiste Missachtung des Gerichts von einem Ministerpräsidenten für übertrieben hält, der braucht, auch das zitiert der Abend, nur nach Bayern zu schauen. Wo Markus Söder 2012 schlicht das Dieselfahrverbot ignorierte, zu dem der Freistaat verurteilt worden war. Die Inszenierung von Nicola Hümpel und der Gruppe Nico and the Navigators legt Wert darauf, ein realistisches Szenario darzustellen, inklusive Namensschilder und Wasserflaschen für die Gesprächspartner. Trotzdem spielt der Abend auch mit der politischen Farce. Fabian Hinrichs überzeichnet und ironisiert, was dem zweistündigen Spiel durchaus gut tut. Ein Theaterabend, der weniger im Dienst der Kunst steht als im Dienst der politischen Aufklärung, wogegen nichts zu sagen ist. Dass sein Inhalt weniger wachzurütteln vermag, als er beabsichtigt, liegt schlicht daran, dass die Realität noch gruseliger ist. Denn wo hier der populistische Spuk mithilfe der Gerichte nach einem Jahr vorbei ist, die Partei liegt am Boden, der Ministerpräsident ist nach Italien geflohen, muss sich die Wirklichkeit auf ein mindestens vierjähriges Debakel einstellen. Im Thüringer Landtag, aber nicht nur dort.
Barbara Behrendt über das Theaterstück Ein Volksbürger, in dem die Bundespressekonferenz zur Bühne für echte Schauspielkunst wird. Der Aufstieg rechter Parteien europaweit, der findet ja nicht nur auf der Bühne, sondern sehr real statt. Genauso real die Debatten um das Existenzrecht Israels und die Angriffe auf die Kunstfreiheit. Und im Kampf gegen Diskriminierung und Antisemitismus in der Kunstszene werden immer wieder Forderungen nach gesetzlichen Regelungen laut, die klare Verhaltensmaßstäbe und Förderkriterien festlegen. Ist die Kunstfreiheit damit bedroht? So lautete die Frage im Rahmen einer Diskussion in der Akademie der Künste. Cornelius Wüllenkämper hat für uns zugehört.
Schützen interne oder politisch verabschiedete Regelwerke vor Antisemitismus und Diskriminierung in staatlich geförderten Kulturinstitutionen? Die Haltung der Akademie der Künste in Berlin machte deren amtierender Präsident Manos Tsangaris gleich zu Beginn der Diskussion deutlich.
Es ist sehr schwierig, hier diese 433 Mitglieder plus 220 Mitarbeitenden auf irgendwas zu einigen, ein Glaubensbekenntnis oder dergleichen. Und wir finden es ausgesprochen problematisch, wenn eines dieser Instrumente eventuell, und es liegt ja nicht ganz so ferne, auch in die falschen Hände gerät.
Die Akademie sieht sich als Hort des freien Meinungsaustauschs auch und gerade in der erhitzten Debatte über eine sogenannte Gesinnungsprüfung in der staatlich geförderten Kulturszene, etwa mit Hilfe des Verfassungsschutzes. Tabari Perlas, der künstlerische Manager des West Eastern Divan Orchestra, betonte, Regelwerke zu Verhalten oder Äußerungen gebe es bei der künstlerischen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Nahen Ostens nicht.
Wir sind nur ein Orchester und eine Musikakademie. Wir denken nicht, wir werden den Konflikt im Nahen Osten lösen. Aber das, was unsere Musikerinnen beweisen, ist, dass wenn man bereit ist, den anderen anzuerkennen, dass da eine Kooperation entstehen kann, die in unserem Falle, glaube ich, ein tolles künstlerisches Projekt auch noch bringt.
Weniger Vertrauen in die zwischenmenschliche Verständigung in politischen Konflikten zeigte dagegen Lars-Henrik Gass, der derzeit noch die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen leitet.
Das schärfste Schwert, ja, des anti-israelischen Aktivismus ist eigentlich die Regungslosigkeit der Zivilgesellschaft. Und das ist etwas, was wir nicht selbst reguliert bekommen.
Welche Folgen der Mangel an rechtlicher Ausgestaltung der Grenze zwischen Meinungsfreiheit und extremistischer Propaganda haben kann, machte Gass an der Situation an US-amerikanischen Universitäten deutlich. Diese seien, so Gass, dysfunktional, weil die unsichere Rechtslage des Sagbaren die Debatte blockiere. Auch im Kulturbetrieb brauche es klare Verhaltens- und Äußerungsregelungen.
Es ist Auftrag der Politik, tatsächlich auch Verkehrsregelungen in diesem Land zu gestalten. Und ich frage mich, warum wir das nicht tun. Okay, wir haben Rechts- und Sicherheit, dann machen wir es doch rechtssicher. Das ist überhaupt kein Problem.
Überhaupt kein Problem? Nicht nur der Berliner Kultursenator Joe Cialo ist an der Einführung einer Antidiskriminierungsklausel in die Förderregularien des Berliner Senats an rechtlichen Bedenken gescheitert. Auch das von Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Auftrag gegebene Rechtsgutachten zu einer möglichen bundesweiten Regelung sieht die pauschale Verknüpfung von politischer Gesinnung und Förderregularien unvereinbar mit der im Grundgesetz verankerten Freiheit der Kunst. Ob und wie polarisierende Haltungen etwa zum Nahostkonflikt rechtlich einzurahmen sind, ist politisch hoch umstritten. Die ehemalige Kulturstaatsministerin und scheidende CDU-Bundestagsabgeordnete Monika Grütters war die einzige politische Vertreterin, die der Diskussionseinladung der Akademie der Künste nachgekommen war. Sie positionierte sich klar gegen ein, Zitat, Verbots- und Kontrollfuror in der Kulturpolitik.
Zwischen Kunstfreiheit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und verletzten Gefühlen oder tatsächlich auch antisemitischen Haltungen zu differenzieren oder da die Gratwanderung zu machen und das genau abzugrenzen und zu definieren, das darf man nicht mehr, ist ganz, ganz heikel. Ich frage mich ja auch, wenn man solche Kontrollen oder Verbote oder zuwendungsrechtlichen Bedingungen formulieren würde und wenn sie sogar rechtssicher wären, gelten die dann für das fertige Kunstwerk oder für die Gesinnung ihres Schöpfers? Und wie will man das feststellen?
Die lebhafte Diskussion in der Akademie der Künste sorgte immer wieder für Zwischenrufe und Meinungsbekundungen im Publikum. Immerhin ging es nicht nur um die Freiheit der Kunst, sondern auch darum, wer die Definitionsmacht über Begriffe wie Extremismus, Antisemitismus oder Diskriminierung hat. Das ist in einer vielstimmigen demokratischen Gesellschaft bestenfalls Gegenstand der öffentlichen Debatte.
Sagt Cornelius Willenkemper über die Diskussionsrunde Freiheit der Kunst. Ein Verleger wie ihn einer seiner Lieblingsschriftsteller wohl nicht hätte besser erfinden können. Ein Macher, der unter seinem Dach die wichtigsten Schriftsteller der Nachkriegsjahre versammelte und einen Verlag führte, der bis heute das geistige Zentrum der Republik bildet. Siegfried Unselt. Heute wäre er 100 Jahre alt geworden und pünktlich zum Geburtstag erscheint ein weiterer Teil seiner Chronik sowie Briefe von Unselt an Autoren und Autorinnen. Außerdem ist in Frankfurt im Holzhausen-Schlösschen eine Ausstellung zu sehen. Siegfried Unselt, ein Porträt in Briefen. Jan Bürger leitet das Siegfried-Unselt-Archiv am Literaturhaus in Marbach, hat die Ausstellung mitkonzipiert und ich habe ihn gefragt, kann man Siegfried Unselt und vielleicht auch Deutschland am besten über diese Briefe kennenlernen?
Aber es ist so, dass er in dieser Zwischenform zwischen Gespräch und ja, ausgearbeiteten, geschriebenen Text immer wieder seine Gedanken entwickelt hat. Und das ist auch etwas anderes, als wenn man mit jemandem verhandelt über ein Buch, über ein Projekt, was man macht, wenn man versucht, irgendwie im Grunde in dem Brief teilweise schon Handlungsgefüge oder bei Sachbüchern ja, ganze Themenbereiche abzustecken und im Briefwechsel im Grunde schon so eine Vorstufe wie für das Buch zu entwickeln. Das hat er sehr gemocht. Das ist vielleicht auch ein bisschen generationsspezifisch, aber auch diese Verbindlichkeit, die durch das Schreiben besteht, das war ihm sehr wichtig und das war vielleicht auch ein Teil seines Erfolgs.
Er verlegte ja Autoren wie Max Frisch, Martin Walser, Hans-Magnus Enzensberger nach der Wende, auch Doris Grünbein und natürlich Bertolt Brecht, Hermann Hesse, über den er ja auch promoviert hat. Hat er mit diesen manchmal ja vielleicht auch komplizierten Autoren und Autorinnen, die er da in seinem Programm hatte, über diese Briefe diplomatisch kommuniziert oder ist er da sehr offen?
Es gibt alles. Also er versucht immer relativ schnell erst einen persönlichen Ton zu finden, der über das normale Geschäftliche hinausgeht. Also er ist oft sehr offensiv. Also manchmal bringt er die Leute auch schon zu fertigen Abschlüssen oder Projekten, ohne dass sie überhaupt ahnen, dass es überhaupt schon so weit ist. Also im Grunde wie so ein Vorvertrag oder was er auch macht, ist, dass er sie relativ rasch in ja, so einen persönlicheren Ton hineinzieht. Manchmal wird dann auch brieflich das Du geradezu aufgedrängt und das entstehen so Verbindlichkeiten. Das entsteht so etwas wie eine intellektuelle, eine künstlerische Ersatzfamilie und so einen Lebenszusammenhang. Also dass ein Verlag nicht nur ein Ort ist für Geschäftsbeziehungen, wie Verlage es oft sind, dass man halt sein Manuskript macht und irgendwie jemanden sucht, der das zu guten Bedingungen verbreitet und einen Vorschuss bekommt. Und bei uns war das Konzept ein anderes. Es war tatsächlich, dass man versucht hat, ein Leben lang zusammenzuarbeiten und es bei Lebenswerken ja auch so ist, dass sie im Grunde die Grenze des Todes überschreiten, hat er dann im Grunde die ganzen Rechte vertreten. Also bei Brecht zum Beispiel hat er dann, klar, Brecht ist 56 gestorben und das trägt dem Verlag bis heute sehr viel Geld ein. Bei Hesse ganz genauso. Bei Thomas Bernhard war es ein Beispiel eines Autors, der am Anfang gar nicht so furchtbar erfolgreich war. Nach Bernhards Tod wurden dann diese Theaterstücke und auch Romane wie der Untergeher ungeheuer erfolgreich und heute ist es ein Autor, der nach seinem Tod im Grunde auch einen Teil dann des Verlagsprogramms mitträgt. Das macht es auch so interessant, ihn über die Briefe kennenzulernen, weil man da im Gegensatz zu seinem Verlagstagebuch der Chronik hat man wenigstens immer noch die Gegenstimme derjenigen, die antworten. Ne? Es ist immer ein Korrektiv noch da.
Weil in der Chronik, die jetzt freigeschaltet wird, von 70 bis 93, da lernt man natürlich auch ein Stück bundesdeutsche Geschichte kennen. Da fällt der heiße Herbst in diese Phase, 1977, die RAF, der Mauerfall und so weiter und so weiter. Das begleitet er ja vermutlich auch ganz stark.
Ja, natürlich. Also er will immer irgendwie am Puls der Zeit, so auf der Höhe der Diskurse sein und will natürlich auch mit intellektuelle Reflexionen und Gespräche steuern. Und deshalb mochte er auch so Autoren vielleicht wie Hans-Magnus Enzensberger oder auch wie später Peter Sloterdijk, so sehr man über ihn streiten kann, mochte er so gern, weil das so Autoren waren, die in der Lage waren, auch gesellschaftliche Debatten tatsächlich zu setzen, die manchmal ein Essay geschrieben haben oder ein Buch geschrieben haben, über das wirklich diskutiert wurde. Das war ihm schon sehr wichtig. Und das, was Sie sagen, dass man irgendwie das Gefühl hat, man vollzieht im Grunde die ganze Geschichte der Bundesrepublik an diesen Dokumenten nochmal anders nach und man kommt ihnen näher als in normalen Geschichtsbüchern oder in Dokumentarfilmen, die wir so sehen. Das ist natürlich so eine typische Archiverfahrung, dass man merkt, irgendwie du liest plötzlich Geschichte aus den Quellen und du liest sie von unten eigentlich und man hat nicht mehr die Ergebnisse so sehr vor Augen, sondern sieht plötzlich, das hätte ja auch alles ganz anders sein können oder das Flugzeug wäre doch nicht entführt worden, ne, damals. Ja. Und das ist natürlich ungeheuer spannend und wir versuchen sowohl in dem Briefbuch, was wir gemacht haben, als auch in dieser Ausstellung, die jetzt in Frankfurt zu sehen ist, dass ein bisschen was von dieser Erfahrung, dieser vielen Möglichkeiten und diesem Lesen in den Quellen, dass das auch für die Leserinnen und Leser auch erfahrbar wird. Und das ist, glaube ich, das Spannende an diesen Büchern.
Dennoch eine Figur wie Unseld, eine Verlegerfigur, die ja wirklich ein bisschen wie aus dem Buch ist, könnte es heute vermutlich nicht mehr geben, oder? Es gibt ja so wahnsinnig viele Geschichten über ihn. Passionierter Sportler, Schwimmer, leidenschaftlicher Jaguarfahrer. Das passt ja kaum zu einem linken Verlag und macht ihn ja auch ein bisschen übergroß.
Ja, das ist natürlich auch ein typischer Vertreter dieser Generation, die den Krieg überlebt haben. Und er ist noch in so einer Zwischengeneration. Also wenn wir an Habermas oder Enzensberger denken oder Christa Wolf, das sind ja nicht nur Männer, dann sind das natürlich alles Leute, die waren sehr jung in der Nazizeit. Und Siegfried Unseld ist aber 1924 geboren. Das heißt, er war schon irgendwie erwachsen. Er war irgendwie älter als die anderen. Und das heißt, er musste den Krieg zum Beispiel auch noch voll mitmachen, was eben Enzensberger, Rümkopf und Habermas nicht wussten. Ne? Dieses Überleben, und das hat, glaube ich, auch viel zu tun mit diesem zupackenden Optimismus und diesem nach vorne gehen und was aufbauen, was Unseld ja so als Musterbeispiel vertreten hat. Wir sagen jetzt immer so, als eine gute Gewohnheit, so etwas ist heute nicht mehr möglich im Verlag. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Es ist so, man braucht solche Ausnahmemenschen, die tatsächlich etwas so auf eine Karte setzen und dann wirklich machen. Und wir haben uns jetzt sehr daran gewöhnt, dass Verlage, Buchverlage irgendwie Teil von größeren Konzernen sind. Wichtig ist bei diesem ganzen Surkamp-Verlag und dem Surkamp-Umfeld, dass es eben doch so ist, dass unselten kein Angestellter Verleger war, auch kein angestellter Lektor, sondern dass es Inhaber geführt war im Grunde und dass er irgendwie auf eigenes Risiko das gemacht hat. Und weil es auf eigenes Risiko ging, konnte er irgendwie so gnadenlos mischkalkulieren, dass er auch gesagt hat, jetzt habe ich mal in dem Jahr sehr viel Geld mit Max Frisch und Brecht verdient und jetzt kann ich mir auch mal eine Robert-Walser-Ausgabe leisten, die wahnsinnig teuer ist und auch keinen Gewinn bringen wird, aber das will ich eben.
Aber das bedeutet natürlich auch, dass man rund um die Uhr arbeiten muss, was er ja getan hat, oder? Also es heißt ja, er ging nachts um zwei noch ans Telefon und war für seine Autoren da.
Ja, etwas irre, ne? Manchmal denkt man ja auch, warum hat er sich das angetan? Also wenn jemand wie heute in Bewerbungsgesprächen irgendwie kommen würde mit Work-Life-Balance und so weiter und ich will nur 4 Tage arbeiten, ich glaube, hätte er erstmal einen Vogel gezeigt.
Aber deswegen wäre er heute vermutlich auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil da würde die Gegenseite auch einen Vogel zeigen, wenn man sagt, nö, das gibt's ja alles nicht.
Natürlich, aber irgendwie Wahnsinnige gibt's natürlich im Kulturbetrieb immer wieder, die wirklich die ganze Zeit arbeiten. Solche Figuren gibt's ja schon noch, ne? Aber ich weiß nicht, hat er viel Leidensfähigkeit gehabt. Erstaunlich, obwohl er ja so auch machtbewusst war. Und
er war ja durchaus machtbewusst, so machtbewusst, dass es ja zum Zerwürfnis mit seinem eigenen Sohn gekommen ist, der neben ihm im Verlag so der Eindruck gar nicht existieren konnte. Also der Preis für den Erfolg war vielleicht auch doch recht hoch, würden Sie nicht sagen?
Natürlich, es ist auch die Entscheidung, dass ich das Leben voll und ganz dem Verlag zu widmen. Und man wundert sich, es gibt ja doch dann auch ein bisschen Privatleben nebenher und dem, wie das eigentlich zeitlich da reingepasst hat, wie man das überhaupt hinkriegt, ohne irgendwie völlig gestresst zu sein. Ne? Das ist natürlich schon ein bisschen irre. Es haben natürlich auch sehr viele Leute geholfen und viel zu oft wird vergessen. Er hatte ja so eine wunderbare Assistentin, die Burgel C., die auch vieles gemacht hat, was anderswo Lektoren oder Lektorinnen machen. Und manchmal, wenn dann Autoren sauer auf Siegfried Unselt waren, dann haben die jahrelang nur mit der Burgel C. geschrieben und solche Dinge.
Blicken wir zum Abschluss nochmal einmal auf die Briefe. Und gibt es da bei den Briefen einen, den Sie ganz besonders herausragend finden, wo Sie sagen, der hat auch literarische Qualitäten?
Solche Briefe hat er immer wieder geschrieben. Meist, wenn er dann nachts irgendwo allein saß mit der Schreibmaschine seines Vaters, wie er dann immer saß. Und also ich finde einen ganz besonders schön, der ist aus dem April 1959 an Hans Magnus Enzensberger. Da sind die beide noch sehr jung und er versucht, Hans Magnus Enzensberger, der eigentlich überhaupt nicht mehr in der Bundesrepublik leben wollte, der in Norwegen lebte damals, zu überzeugen, dass er zu ihm kommt, ein Verlag, und mitarbeitet als so eine Art ja inhaltlicher Kopf, den er neben sich braucht, und versucht ihn zu überzeugen, weshalb es wichtig ist für den Verlag und auch für die deutsche Literatur, dass ausgerechnet Hans Magnus Enzensberger, der damals noch nicht so bekannt war, so eine Art Mastermind ist und zurückkommt. Und er schafft es auch tatsächlich, dass Enzensberger kommt, aber so wie Enzensberger drauf war, ist er, glaube ich, nur 2 Jahre geblieben und hat dann wieder das Weite gesucht, aber so war das immer, wenn er mal angestellt war. Den mag ich besonders gern.
Sagt Jan Bürger, Leiter des Siegfried Unselt Archivs, über den Verleger, der wäre heute 100 Jahre alt geworden. Heute Abend, da geht das internationale Filmfestival im baskischen San Sebastian zu Ende. 16 Filme kämpfen auf dem renommierten Fest um die Goldene Muschel. Den Juryvorsitz hat der österreichische Regisseur Ulrich Seidel, und ihm wie auch seinen Mitjurorinnen dürfte die Wahl nicht ganz leicht fallen. Einer der Favoriten ist laut Kritikerin Edward Bergers Vatikan-Thriller Konklave. Ein weiterer Muschelkandidat, der Dokumentarfilm Tardes de Soledad, Nachmittage voller Einsamkeit, der von der Angst des Stierkämpfers vor dem Tod erzählt. Kirsten Diese war für uns in San Sebastian und sie hat vor allem einen Blick auf die sozialkritischen weiblichen Filme des Festivals geworfen.
Aurora arbeitet in einem riesigen Warenlager in Schottland. Stunde um Stunde sammelt die portugiesische Migrantin Produkte für den Versand ein, die Kunden im Internet bestellt haben. Aber das wenige Geld, das die junge Frau verdient, reicht noch nicht einmal für eine warme Mahlzeit. Mit Muffins und Schokoriegeln stillt sie ihren Hunger. Der britisch-portugiesische Erstling On Falling steht beispielhaft für den 72. Jahrgang des Filmfestivals in San Sebastian. Viele Beiträge haben sich den existenziellen Problemen von Frauen, um nicht sogar zu sagen Formen moderner Sklaverei, gewidmet. Und in 7 von 16 Produktionen, also fast der Hälfte, standen Frauen hinter der Kamera, wie in diesem leisen, dichten Sozialdrama von Laura Carreira. Die Scham erklärt, warum Aurora sich nicht hilfesuchend ihren freundlichen Arbeitskollegen, Mitbewohnern in ihrer WG oder einer Personalchefin mitteilt, sagt Laura Carreira. Ich wollte der Heldin aber auf keinen Fall die Schuld für ihre Misere geben, sondern einfach nur ihr Umfeld betrachten, beobachten, wie sie lebt, und ihr zugestehen, anders zu leben. Gänzlich andere Martyrien erleidet die Heldin im Wettbewerbsbeitrag der spanischen Regisseurin Isiah Bullain. Er basiert auf einer wahren Geschichte aus dem Jahr 2000. Nevenka Fernandes geht durch die Hölle, nachdem sie Finanzrätin in Ponferrada geworden ist. Bürgermeister Ismael Alvarez, der ihre Karriere angeschoben hat, nimmt seine Unterstützung als einen Freibrief dafür, sie sexuell zu bedrängen. Gute Chancen auf die Goldene Muschel für den besten Film hat noch ein anderes Werk aus Spanien. Los Destellos, eine tiefgründige, stille, intime Erzählung von Pilar Palomero, subtil im psychologischen, stark auf der bildlichen Ebene, dank einem großen Gespür für die passenden Orte und Landschaften. Im Zentrum steht Isabel, eine Frau mittleren Alters. Auf Wunsch ihrer Tochter nimmt sie nach langer Zeit Kontakt mit ihrem Ex-Mann auf, dem es seit der Trennung zunehmend schlechter geht. Zunächst zögerlich macht sich Isabel auf die Reise, holt den Hund ab, den der Ex-Mann nicht mehr versorgen kann, bringt den Schwerkranken in die Klinik und hilft ihm beim Duschen. Aber dann folgen auch gemeinsame Ausflüge ans Meer, die schöne Erinnerungen wachrufen, und so erlebt Ramon einen unbeschwerten Abschied vom Leben. Eben darum geht es Regisseurin Palomero, die sich vom Tod ihres Vaters zu diesem Film inspirieren ließ. Das Sterben ihres Vaters ist nicht allein mit Trauer verbunden gewesen, sondern hat auch schöne Momente beschert, sagt Palomero. Und dabei ist mir überhaupt bewusst geworden, wie wichtig es ist, für jemanden in einer solchen Situation da zu sein. Nicht nur innerhalb der Familie, sondern in der gesamten Gesellschaft. Wir sollten alle füreinander da sein. Eine weitere Vision davon, wie sich das Sterben für die Menschen erleichtern ließe, steuerte in San Sebastian Altmeister Costa Gavras bei. In seinem Beitrag »Der letzte Atem« treffen ein Arzt der Palliativmedizin und ein Schriftsteller aufeinander, die am Beispiel zahlreicher Patienten in einen gedanklichen Austausch treten. Costa Gavras' Plädoyer ist eindeutig.
In our society, there should be a place where you go there and you say, I would like to end up, finish.
In unserer Gesellschaft sollte es einen Ort geben, an den man sich begeben kann, um sein Leben zu beenden und zu sagen, gib mir den goldenen Schuss. Das ist notwendig. Es gibt Krankenhäuser und Hospize, wo Sterbende sich hinbegeben und bleiben können, aber eben keine, wo man sein Leben auf eigenen Wunsch beenden kann.
Mit solchen Überlegungen leistet Costa Gavras einen gesellschaftspolitischen Beitrag, der an Meisterwerke wie »Das Meer in mir« oder »Liebe« von Michael Haneke anknüpft. Sowohl thematisch als auch künstlerisch war es ein guter Jahrgang. San Sebastian machte seinem guten Ruf als eines der bedeutendsten europäischen Filmfestivals alle Ehre.
Kirsten Liese über das 72. Filmfestival in San Sebastian, das heute zu Ende geht. Poets and Lovers heißt eine in der National Gallery in London vor 2 Wochen eröffnete Schau zu Vincent van Gogh. Und die muss nun offenbar um ihre kostbaren Gemälde fürchten. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Denn die Klimakleber und Suppenwerfer sind wieder aktiv. Erst wurden gestern in London 2 Klimaaktivisten der Gruppe Just Stop Oil zu gleich 2 Jahren Haft verurteilt, weil sie ein Sonnenblumengemälde von Van Gogh mit Tomatensuppe beworfen hatten, wobei nicht das Gemälde, wohl aber der Rahmen beschädigt wurde. Trotzdem, eine drakonische Strafe, gegen die sich laut Guardian auch über 100 Künstler, Kuratoren und Kunsthistoriker ausgesprochen hatten. Und statt der wohlgewollten Abschreckung erreichte das Urteil dann auch erstmal das Gegenteil. Mitstreiter der Aktivisten setzten sofort ein, wie sie meinten, Zeichen des Trotzes und schütteten auf 2 weitere millionenschwere Sonnenblumenbilder Van Goghs eine suppenähnliche Substanz. Und in Deutschland schmierten Aktivisten der letzten Generation aus Solidarität mit den Verurteilten Tomatensaft auf die Fassade der britischen Botschaft in Berlin. In Bonn dagegen hält man den Klimaprotest selbst nun für museumsreif. Dort soll nämlich im Haus der Geschichte künftig ein Relikt von den Protesten im Hambacher Forst von 2018 ausgestellt werden, das sogenannte Soli-Baumhaus. Das hatte während der Demonstrationen als Werkzeughütte gedient, bis es von der Polizei beschlagnahmt wurde. Nun wird es im Museum wieder aufgebaut, als symbolträchtiges Exponat für das Ausstellungskapitel Klimaschutz. Und mit dem soll die Dauerausstellung im Haus der Geschichte aktualisiert werden, nachdem sie erstaunliche 30 Jahre lang unverändert mit dem Mauerfall geendet hat. Venus in Jeans titelt heute die FAZ und die Süddeutsche Zeitung meint, ein Mythos mit nur 18 Jahren. Die Rede ist von Brigitte Bardot. 1956 machte sie der Film »Und immer lockt das Weib« weltberühmt als Sexsymbol mit Schmollmund, Blondhaar und freizügigem Körperkult, aber auch als selbstbewusste Frau, die sich ihre Freiheiten nahm.
Ich finde es gut, dass sich die Frauen befreien, aber man muss sich ja nicht einer Bewegung anschließen. Man kann sich befreien, ohne gleich radikal zu werden. Wir sollten uns bewusst sein, dass eine Frau das Schönste ist, was es auf der Welt gibt, wenn sie eine wahre Frau bleibt.
Die Bardot drehte über 40 Filme, dann beendete sie mit nicht mal 40 Jahren abrupt ihre Filmkarriere. Ab dann irritierte sie nicht mehr als Vamp die Öffentlichkeit, sondern als radikale Tierschützerin, Anhängerin der Rechtspopulistin Marine Le Pen und Autorin islamfeindlicher Bücher.
Je choque.
Früher habe ich mit meinem Hintern schockiert, jetzt schockiere ich mit meinen Büchern. Das ist das Gleiche.
Eine Ikone der Filmgeschichte ist sie trotzdem geblieben. Heute ist Brigitte Bardot 90 Jahre alt geworden. Und als eine Kunstausstellung nur für Frauen wurde im australischen Museum of Old and New Art im Bundesstaat Tasmanien die Schau Ladies Lounge konzipiert. Diskriminierung hieß es da von männlicher Seite. Die Ausstellung wurde verboten. Jetzt hat ein Gericht das Verbot wieder gekippt. Kunst exklusiv für Frauen ist okay und Männer müssen draußen bleiben.
Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker, vielen Dank. Und es folgen die Informationen am Abend. Ein wichtiges Thema dort, der Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah. Am Mikrofon dieser Sendung war Susanne Durweg und ich sage danke fürs Zuhören.